Ich bin die Frauke und ich bin 55 Jahre alt, bin derzeit in Erwerbsminderungsrente und bin jetzt hier beim Finanzinsider.
So, bevor die Folge startet, ein Disclaimer wie immer, den wir natürlich drin haben müssen. Wenn wir in dieser Folge über Investments reden, über Beispiel ETFs, über Beispiel Aktien oder auch andere Sachen, darf das hier nicht im Rahmen einer Anlageberatung verstanden werden. Ja, wir können keine Haftung für die Richtigkeit der Daten, keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung und auch keine Steuerberatung über so einen Podcast darstellen. Genauso wie wenn hier Firmennamen genannt werden, dann könnt ihr das sehen als kostenlose Werbung. Ja, wenn wir das hier mal nennen, weil das einfach per Zufall kommt, weil das bei Leuten vielleicht auf dem Kontoauszug steht oder sowas. Da gibt es gerade keine Kooperation. Wenn es Kooperationen irgendwann mal geben sollte bei bestimmten Sachen oder die, dann werden die natürlich ausdrücklich gekennzeichnet. Aber diese ganzen Informationen, die ihr hier hört, dienen wirklich nur der Information. Seht das nicht so, dass ihr einfach sagt, ich gehe jetzt her und kaufe das nach oder so, weil das im Podcast gesagt wurde. Es dient wirklich nur der Information und nicht der Beratung. Frauke, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Ja, wir reden heute logischerweise über dich, über deine Finanzen. Und du hast gerade schon ein ganz wichtiges Thema angesprochen, erwerbsgemindert. Viele wissen, glaube ich, in Deutschland gar nicht genau, was das heißt, zumindest die jüngere Generation nicht. Da werden wir heute auf jeden Fall drüber reden. Stell dich doch einfach mal kurz vor, also was hast du beruflich gemacht, wie war dein Werdegang und vor allem, wie sah das finanziell aus?
Jo, also ich war ganz normal in einer Versicherungskaufmannslehre, habe die bei der Gotha abgeschlossen und bin danach in die Agentur meines Vaters übergegangen, habe dort als Angestellte gearbeitet. Da ich dann zeitnah ein Kind bekommen habe, habe ich dann nur noch halbtags gearbeitet, aber das hat finanziell gut hingehauen. Weiß nicht, möchtest du auch Zahlen haben?
Super gerne, super gerne. Also wenn du es gerade aus dem Kopf weißt.
Das waren ja noch damals D-Max-Zeiten, ne? Also das waren knappe 1700 D-Mark, die ich damals hatte.
Netto.
Trotzdem ich nur halbtags gearbeitet habe.
Okay, also 1700 D-Mark netto, obwohl du halbtags gearbeitet hast.
Genau.
Okay, ja. Das waren wahrscheinlich 25 Stunden oder 30 Stunden?
Ja, 30.
30 Stunden, 30. Okay. Das ist aber schon, also ich weiß jetzt nicht, wenn man damals D-Mark-Zeiten, ich meine, da war ich noch kleines Kind, keine Ahnung, aber ich glaube 1700 D-Mark zu den Zeiten damals, halbtags, das war schon ordentliches Geld, oder?
Ja, auf alle Fälle.
Also kann man durchaus sagen, dass du nicht wenig verdient hast, auch obwohl du halbtags gearbeitet hast.
Ich habe nicht viel verdient jetzt für die, wenn man das in dem Rahmen vergleicht, wie es damals war. Aber ich habe auf jeden Fall mir einmal im Jahr einen Urlaub leisten können, habe meine Tochter alleine großgezogen. Das ging ohne Probleme.
Okay. Perfekt. Also immerhin, ne? Also wenn man schon sagt, Tochter alleine großgezogen, ich meine, da gehört ja ganz, ganz viel zu. Dann noch zu sagen, hey, ich kann auch in Urlaub fahren und weniger arbeiten und dann trotzdem noch ganz okay Geld verdient. Weißt du noch, wie viel das brutto gewesen ist ungefähr?
Das müssten um die 2-3 gewesen sein.
2-3, okay. Also auch spannend, wenn man das mal heute so vergleicht. Ich glaube, wenn man heute 2-3 brutto hat, gut, dann werden wahrscheinlich auch so 1,8, 1,7 netto rauskommen. Das wird sich nicht so viel geändert haben, aber natürlich von der Kaufkraft ist das natürlich heute viel, viel weniger. Ne? Okay, du hast auch, glaube ich, danach dann noch eine Selbstständigkeit begonnen, kurzzeitig?
Richtig, hatte dann die Gotha-Agentur meines Vaters übernommen und habe dann aber gemerkt, dass das einfach nichts ist, dass es schöner ist, wenn man die Leute breitfächiger beraten kann und bin dann als teilweise Selbstständige, teilweise Angestellte dann zu einem Versicherungsmakler gewechselt und ja, da war ich dann ein paar Jahre gewesen und bin dann mal ein Jahr ausgestiegen aus der Versicherungsbranche, war private Geschichte und bin dann aber wieder als Angestellte meistens so um die 25 Stunden bei verschiedenen Versicherungsmaklern angestellt gewesen im Innendienst.
Okay, alles klar. Das heißt, man kann eigentlich schon sagen, also wenn das da auch auf 25 Stunden war, dass du einen Großteil deiner Zeit quasi mehr halbtags gearbeitet hast. Ich glaube, ein paar Jahre vorher war noch dabei, aber überwiegend schon, oder?
Genau.
Okay, was könntest du sagen, wie viel Prozent das ungefähr sind? Also wie viel Prozent du von deinem Gesamtarbeitsleben Vollzeit gearbeitet hast und wie viel Teilzeit, um das so ein bisschen einschätzen zu können?
Ich kann dir genau sagen, das waren die letzten 4 Jahre, bevor ich in Erwerbsminderungsrente bin.
Okay, alles klar. Also die letzten 4 Jahre waren dann Vollzeit und jetzt Erwerbsminderungsrente. Also für die Leute, die es nicht wissen, um das schon mal anzureißen, wir werden da gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Man ist teilweise erwerbsgemindert, wenn man unter 3 bis 6 Stunden täglich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Das heißt nicht am Stück. Ne? Viele denken ja auch immer 6 Stunden am Stück, 2 Stunden morgens, mittags, abends. Du kommst aus der Versicherungsagentur, du wirst es wissen. Reichen dann, um halt nicht teilweise erwerbsgemindert zu sein. Und voll erwerbsgemindert heißt, dass man unter drei Stunden täglich dem Arbeitsmarkt quasi nicht zur Verfügung steht. Das hatte ich jetzt getroffen im Jahr 2020, 2021?
Richtig, 2020, genau.
2020, okay. Was hast du aktuell an Nettoauszahlung daraus?
Was ich netto 1.162.
1.162 Euro. Also muss man sich jetzt auch mal echt, also das ist echt wenig Geld heutzutage. Ich meine, wir gehen gleich noch in die Finanzen rein, also Respekt damit auszukommen. Soll ja hier heute auch ein bisschen augenöffnend sein für Leute, was halt passieren kann. An der Stelle, ich frage einfach mal offen, wie bestreitest du den Alltag mit 1.160 Euro?
Also alleine könnte ich es wahrscheinlich nicht. Durch meinen Partner, dass wir sind letztes Jahr zusammengezogen und teilen uns jetzt hier die Kosten, sprich Miete, sprich Lebensmittel, sprich Versicherung, alles, was jetzt hier unser gemeinsames Leben betrifft, das teilen wir uns. Mhm. Und damit, ich habe mal so roundabout rumgerechnet, habe ich im Monat 300 Euro zur freien Verfügung, die ich übrig habe. Das heißt also, wenn ich jetzt mal mir was kaufen möchte oder für die Enkel was kaufen möchte oder Urlaub ist schwierig, sehr schwierig.
Okay, Wahnsinn. Jetzt sprichst du schon ganz, ganz wichtiges Thema ja auch an. Mit deinem Partner geht's. Was würde man denn jetzt machen, wenn man nicht den Partner hätte? Ich meine, kann man sich ja auch nicht herzaubern, wenn man ihn gerade nicht hat.
Ja, den Frosch küssen. Nein, man kann vielleicht vom Staat versuchen, Hilfe zu bekommen, sprich Wohngeld, sprich Bürgergeld, Aufstockung, dass man da einfach versucht, noch was zu bekommen. Aber ich denke mal, viel höher wird man da nicht kommen.
Ja.
Weiß ich nicht.
Ja, es ist echt, also es ist eine Herausforderung. Ne? Also an der Stelle, wir gehen gleich noch mal ein bisschen genauer in die Berechnung ein, vielleicht mal ganz kurz zurück, weil du jetzt auch dein Leben lang ja im Büro gearbeitet hast und ich habe ja jetzt auch über 10 Jahre Finanzberatung gemacht und häufig kam immer das Thema ja im Büro, berufsunfähig, erwerbsunfähig, das wird mich auf gar keinen Fall treffen. Ich werde immer arbeiten können, aber was soll mir denn passieren? Und dich hat es jetzt aber getroffen. Was hat dazu geführt?
Ja, das war jahrelange Arbeitsüberlastung, alleinerziehend. Ich war ja dann mit meinem Sohn, also ich habe dann geheiratet und dann nach 12 Jahren haben wir uns dann wieder getrennt. Da war ich dann wieder alleinerziehend. Und das war so mit dem Punkt. Und dann natürlich diese Verantwortung für alles zu tragen und im Büro einfach Mobbing-Situationen waren da. Auch da Riesenüberlastungen. Also ich habe teilweise, wenn es ganz hart kam, 50, 55 Stunden in der Woche gearbeitet. Und das sind alles so Geschichten, die da eine Rolle mitspielen. Natürlich auch der Wandel der Zeit. Gerade jetzt auch so im Versicherungsbereich ist ja nicht mehr so schön wie früher. Früher hat man gesagt, hier, mein Vater hat zum Beispiel noch die Versicherung auf dem Bierdeckel abgeschlossen. Also was, du willst eine Hausratversicherung, zack, und dann mach mal schnell eine Unterschrift hier drunter. Und heute, du wirst das auch kennen, mit Beratungsprotokollen, mit allen möglichen, also es ist unheimlich viel Bürokratie. Man ist eigentlich auch so dieser Prellbock zwischen Versicherungsgesellschaft und Kunden, da muss man viel auffangen. Und ja, das waren so verschiedene Punkte, die da eine Riesenrolle gespielt haben.
Also ich sag mal, da kam wahrscheinlich nachher eins zum anderen. Also du hast ja gerade schon ganz viele Sachen genannt. Stress, Mobbing, Verantwortung, dann noch das Thema, das digitaler Wandel, alles neu, alles irgendwie anders. Also genau. Ich glaube, also gerade wenn wir jetzt hier in diesen, ich sag mal, mentalen Geschichten sind, also das wird jetzt auch hier im Finanzinsider-Podcast noch ganz oft eine Rolle spielen, gerade über Ausgaben sprechen, die unnötig sind oder halt über finanziell schwierige Situationen, in der du ja definitiv auch mit bist mit deiner Erwerbsminderung, dass das ganz oft auf die mentale Gesundheit zurückgeht. Ja. Und ich glaube, das wirst du wahrscheinlich noch besser jetzt sagen können als ich, aber das ist ja nicht so wie jetzt ein Rückenschmerz oder so, wo man merkt, hey, da passiert langsam was, ich passe ein bisschen auf. Das ist ein schleichender Prozess, eine Krankheit, die man halt nicht kommen sieht, richtig?
Ganz genau, so ist es.
Vielleicht, dass die Leute da jetzt auch was mitnehmen, weil ich weiß so, dass viele, also du hast gerade das Thema Alleinerziehen angesprochen, jetzt habe ich es noch nicht ganz genau verstanden, hast du 1 oder 2 Kinder?
Ich habe zwei Kinder.
Zwei Kinder, okay, und beide mehr oder weniger alleinerziehend großgezogen auch.
Genau. Die
Ja,
Tochter
also.
habe ich, bis sie 6 war, allein erzogen und den Sohn dann ab, als er 10 war,
Ab 10, okay, also
habe ich dann
genau, da wo
alleine
dann wahrscheinlich
erzogen.
nochmal die zweite schwierige Phase nach der Startphase, glaube ich, kommt, mit Thema Pubertät und
Ja,
sowas.
genau.
Hast du
Wobei
irgendwie,
die Jungs
also.
ja einfacher sind.
Also weil ich weiß, dass viele Eltern, viele auch Alleinerziehende hier zuhören. Hast du da irgendwie einen Tipp für die Leute, dass sie was mitnehmen können, wenn sie also es gar noch gar nicht merken, dass es aber gar nicht so weit kommt vielleicht?
Ja, einfach wirklich auf sich selber hören.
Hm.
Das Kind steht immer an erster Stelle. Das würde ich auch jederzeit wieder so tun. Aber ich würde trotzdem ein paar Abstriche machen und einfach für mich selber sorgen. Also würde mehr für mich versuchen zu machen und nicht nur in der Rolle der Mutter zu sein und der Berufstätigen, sondern auch Frauke. Ich möchte auch Frauke bleiben oder sein.
Okay, also quasi einfach auf seinen Körper hören, was man da merkt, vielleicht, hey, wird gerade zu viel und dann halt auch nicht noch mehr aufladen. Okay, also sehr guter
Genau.
Tipp an der Stelle, glaube ich. Auch wenn das wahrscheinlich leichter gesagt ist als getan, könnte ich mir jetzt vorstellen, oder?
Richtig. Sehr richtig.
Okay.
Oder sich auch einfach Hilfe nehmen, Hilfe suchen.
Ja, auch die Hilfe annehmen. Ich glaube, da sind ja auch viele, so
Ganz
ist
wichtig.
so ein Bild, ne, was man so ganz schnell hat, ne, so, wo viele irgendwie sagen, hey, okay, alleinerziehende Mutter, krass, wie schaffst du das alles immer? Und das ist ja dann im Moment auch kurze Anerkennung, aber wenn die Menschen dann weg sind und man das dann gerade vielleicht nicht hat, dann will man sich ja vielleicht auch nicht, also danach, ich werde es nicht die Blöße geben, sagen, aber also ich glaube, dass man da in so einer Zwickmühle ganz schnell drinsteckt als alleinerziehende Mutter, oder?
Richtig, ganz genau. Es ist ja auch die Frauen von heute, die tun mir wirklich leid, die haben einen Riesenspagat. Die
Ja.
müssen also perfekte Mutter sein, die müssen perfekte Ehefrauen sein, die müssen perfekte Karrierefrauen sein. Ist kein Wunder, dass so viele, ja, ich sag's jetzt mal auf Deutsch, in den Sack hauen. Geht gar nicht anders.
Ja, kann ich mir durchaus vorstellen. Also es ist echt total schwierig. Aber man sieht jetzt halt auch, wo das halt hinführen kann, auch wenn es jetzt mal einfach ein Negativbeispiel ist. Aber genau
Genau.
das wollen wir ja erreichen hier mit dem Podcast auch. Und wir machen jetzt noch Folgendes. Wir gehen mal jetzt zusammen in deine Ausgaben rein. Wir haben so ein paar Sachen auch zusammengefasst. Wir werden das sicherlich das eine oder andere hier auch mal vielleicht einblenden können. Erstmal grundsätzlich, also was ich gesehen habe, krass, dass ihr es halt hinbekommt oder dass du es hinbekommst von diesem Einkommen, ich nenne es jetzt mal Einkommen, von dieser Rente zu leben. Ja.
Entschuldigung, manchmal.
Alles gut.
Sorry, im Raum ein
Alles
bisschen
gut.
erkältet.
Das passiert halt, ne? Was ich halt wirklich krass finde, und das sind jetzt halt einfach auch so Punkte, also wenn man das mal Stück für Stück durchgeht, klar, also ich sag mal, Strom haben wir haben eine Miete von 385 Euro, die wird aber geteilt. Ne? Das heißt, insgesamt ist die dann wahrscheinlich bei 770.
Genau.
Ist denn bei der Miete, also Strom ist hier einzeln abgebucht, Heizkosten
Genau.
sind die da mit drin? Heizkosten mit drin,
Also
okay.
das ist die Warmmiete, die 770 Euro.
Okay, 770 Euro Warmmiete. Wie viel Quadratmeter habt ihr?
Wir haben 70 Quadratmeter.
70 Quadratmeter. Ort ist, glaube ich, Nähe Fulda, wenn ich das. Wo, welcher Ort, also welche Region in Deutschland ist das?
Das ist in der Region Fulda.
Fulda, okay. Also, 70 Quadratmeter, 770 Euro warm. Es geht eigentlich, oder? Also.
Ja, für
Also ist
zwischen
jetzt nicht.
wirklich 10, 12
Ja.
Euro den Quadratmeter, ja.
Ja, also ist jetzt nicht riesig, ne, aber das ist ja auch, ne, ich glaube, je weiter man jetzt in die Region Süddeutschland kommt, desto teurer wird es ja irgendwie auch von den Quadratmeterpreisen her und sowas. Dann haben wir
Richtig, ja.
Strom, 74 Euro im Monat. Scheint mir, ja, wahrscheinlich mit den Strompreisen heutzutage normal. Mal
Also bisher
geprüft.
haben wir immer was zurückbekommen,
Ja.
aber wie gesagt, jetzt wird es anders aussehen.
Okay, also ihr geht wirklich auf Nummer sicher, dass ihr da wirklich nachher nicht nachzahlen müsst.
Genau,
Auch eine ganz wichtige
richtig.
Geschichte, ne? Machen viele halt nicht. Die sagen, ja, hey, mein Abschlag ist immer noch bei 50 Euro und dann kommt aber eine Nachzahlung von 700, 800 Euro. Und wenn man da natürlich keinen Notgroschen hat, ist das an der Stelle blöd. Hier ist so ein Punkt. Vielleicht magst du mal sagen, wie du dazu stehst. Thema GEZ. Ja, Hessischer Rundfunk, 55,08 Euro.
Hochtuch.
Ja,
Rotes Tuch.
rotes Tuch. Red Flag, sagt man bei der Generation Z mittlerweile. Wahnsinn, ne?
Ich finde es
Also,
eine Frechheit.
ja, also gerade wenn wir jetzt hier auch Personen haben, die so wenig Rente bekommen aktuell aufgrund von gesundheitlichen Einschränkungen, dann auch knapp 20 Euro im Monat dafür abdrücken zu müssen, finde ich auch echt, ja, eine Farce irgendwo. Okay, dann haben wir hier weiter Versicherung, 57,87 €. Weiß natürlich jetzt nicht, was da genau drin ist. Das wird jetzt wahrscheinlich aber ein Absicherungsbereich nicht so viel sein. Wahrscheinlich die Autoversicherung, gehe ich mal von aus.
Wie viel waren das?
57,87 €.
Nee, das müsste die Hausrat sein.
Hausratversicherung. Okay, Hausrat 57 Euro. Das für eine, also das ist für eine 70 Quadratmeter Wohnung, aber schon viel. Oder ist das jährlicher Beitrag?
Das ist ein jährlicher Beitrag.
Ah, okay, alles klar. Dann habe ich nichts gesagt, dann wird das auch alles soweit passen. So, also erstmal auch hier, ne, falls die Leute jetzt irgendwie auf irgendwelche krassen Sachen hier beim Kontoauszug warten, da ist nicht viel drin. Ne? Also das geht halt nicht, weil logischerweise, also wir haben jetzt schon andere Folgen natürlich auch abgedreht, wo Leute einfach wirklich Geld verschwenden. Das ist einfach an diesem Punkt nicht möglich. Ne? Also, dass man das halt auch weiß. Ne, das kann man ja auch jetzt reverse sehen. Jetzt musst du mit dieser Situation auskommen. Aber andersrum kann man auch sagen, okay, wenn jetzt Leute da sind, die 2000 Euro im Monat haben, netto, man kann halt rein theoretisch auch von 1160 Euro leben. Das geht. Ja, also auch wenn es jetzt nicht unbedingt angenehm ist, keine Frage. Ne? Aber das
Ja,
ist
aber es
halt.
geht. Also, ich lebe nicht unter der Brücke, ich habe zu essen.
Ja.
Also von daher, ich kann auch zum Arzt gehen mit meiner Gesundheitskarte.
Ja, genau, richtig. Das ist ja auch in Deutschland, das wird ja auch noch von der Erwerbsminderungsrente, glaube ich, bezahlt. Ne? Und
Genau.
also ganz wichtiger Punkt an der Stelle, glaube ich, das einfach mal zu sehen. Ne? Also wenn man das muss, dann ist immer irgendwie viel möglich. Aber ich finde es immer krass, dass ich auch also viele Nachrichten auf sozialen Medien bekomme, wo Leute sagen, hey, ich habe 2,5 netto, da bleibt nichts von über. Okay, du wirst wahrscheinlich viel Geld für was ausgeben, was nicht unbedingt so sinnvoll ist, was du eigentlich nicht brauchst.
Ja.
Ja. Okay, also das ist ja mal jetzt mal zu den Kontoauszügen, aber du sparst auch noch. Ja, also Investitionen haben wir ja auch, um die mal durchzugehen. Auch ein, zwei Investitionen, die man tatsächlich jetzt gar nicht so häufig findet. Wir fangen mal an mit der Investition. Ich schaue mal ganz kurz. Ja, Lebensmittel, nee, das passt alles. Also auch hier Lebensmittel, Leute, im ganz normalen Kreis. Also was halt in dem Einkommenssegment dann möglich ist. So, also ich glaube. Du hast damals ein, zwei größere Einmalanlagen wahrscheinlich gehabt. Wir fangen mal mit einer Anlage an, die wahrscheinlich gar nicht so häufig vorkommt. Und zwar ist das eine sogenannte Wechselkofferanlage. Juli 2019. Weißt du selber, wie diese Anlage funktioniert?
Grob. Ich bin, wie gesagt, finanzmäßig, ich habe mich da immer auf andere Leute verlassen.
Ja.
Ich weiß, dass grob so funktioniert, dass ich einen Container gekauft habe oder gemietet habe und den weiter vermiete und die Mieteinnahmen werden an mich zurückbezahlt. Und das ist dieser monatliche Betrag, den ich jeden Monat dann überwiesen bekomme.
Was hast du damals, weißt du, war das damals eine größere Einmalanlage? Weil ich kenne das immer, dass das größere Einmalanlagen sind, meistens so um die 10.000 Euro mindestens Einlage.
Ja, also entweder waren es 5 oder 10.000. Ich bin mir nicht mehr ganz so sicher.
Okay. Und jetzt bekommst du jeden Monat Geld überwiesen daraus?
Ja, so um die 127 Euro.
127 Euro. Weißt du, wie lange und wie oft du das jetzt noch bekommst und insgesamt bekommen hast
Es
dann?
dürfte nicht mehr lang gehen, es müsste so um die 5 bis 7 Jahre gehen.
5 bis 7 Jahre. Hast du das mal für dich nachgerechnet? Also ich habe jetzt gerade keine Unterlagen komplett darüber, aber mal nachgerechnet, wie sehr sich das jetzt wirklich gelohnt hat?
Nein, habe ich nicht. Muss ich
Wie?
zu meiner Schande gestehen.
Das ist keine Schande, weil ich glaube, das geht ganz, ganz vielen so. Man investiert irgendwo Geld und dann, keine Ahnung, wie ist so dein Gefühl zu der Anlage? Sagst du so, hey, also klar, wenn monatliche Zahlungen weg sind, ist das blöd, aber schade, dass es vorbei ist, würdest du sowas wieder machen?
Dazu müsste ich dann wissen, was ich dann würde ich wahrscheinlich im Nachhinein schauen, was habe ich denn jetzt an Geld bekommen, an Miete. Und würde gucken, was habe ich denn wirklich investiert und hat sich das rentiert oder nicht.
Was sagt so dein
Aber vom
Gefühl?
Gefühl her muss ich sagen, ich habe ein gutes Gefühl.
Gutes Gefühl, also dass du durchaus mit Plus rausgegangen bist. Okay, also vielleicht mal so ein kleiner Exkurs für die Leute hier, Thema Wechselkofferanlage. Das sind so Geschichten, die fallen wirklich unter hochriskante Anlagen, ne? Muss man wirklich dazu sagen. Weil im Worst Case, und da hättest du auch gar keinen Einfluss drauf gehabt, hättest du einen Totalverlust erleiden können mit dem Geld. Ja?
Richtig.
Es gibt da ganz viel, also es gibt da einige Sachen zu, was man da findet. Man kriegt verhältnismäßig immer hohe Zinsen versprochen. Ich habe vor der Folge mal einmal kurz nachgeschaut. Ich glaube, aktuell sind es auch bei dem Unternehmen, das lassen wir jetzt hier mal raus, weil wollen da jetzt nichts riskieren, dass wir da irgendwen schlecht reden oder so. Aber ich glaube, knapp 11% oder so, die man aktuell bekommt. die man versprochen bekommt. Wenn, also dieses Zertifikat, was du hier hast, kommt aus Juli 2019. Da wird es wahrscheinlich irgendwie um die 4, 5% gewesen sein oder so. Und also wirklich eine Anlage, die wirklich sehr, sehr hoch riskant ist, weil man mietet sich da zwar oder man kauft sich, also man leiht der Gesellschaft Geld, dass die dafür quasi Container kaufen und dafür kriegt man dann halt einen gewissen Ertrag. So, das Ding ist aber, man hat da gar keine Einsicht drauf. Ja, also meistens wird in diesen Verträgen gesagt, dass das für eine Sachwerteinlage ist und man kauft, also der Deutsche würde jetzt sagen, man kauft die Katze im Sack.
Stimmt.
Ja, jetzt würde mich mal interessieren, wie bist du damals auf diese Anlage gekommen?
Durch meine Arbeitgeber.
Durch den
Die haben
Arbeitgeber,
das
okay.
vertrieben
Ah,
und ich hatte damals, wie gesagt, 60.000 Euro,
Ja.
die ich gerne anlegen wollte. Und da war, ich habe gesagt, ich möchte nicht nur auf ein Pferd setzen. So hat mir das mein einer Chef immer beigebracht. Wenn du nur ein Pferd ins Rennen schickst, das kann sich das Bein brechen. Aber wenn du vier, fünf Pferde hast, eins kommt schon irgendwie durch.
Ja, das stimmt. Also man sagt ja auch immer so schön, wer gut streut, rutscht nicht. Kommen wir gleich noch zu. Du hast ja noch
Genau.
ein paar mehr Anlagen. Du hast auch eine Anlage, wo du halt sehr, sehr gut gestreut hast. Ja, also wo man wirklich sagt, hey, okay, würde ich tatsächlich heutzutage immer noch ähnlich so machen. Bei dieser Wechselanlaufanlage bin ich tatsächlich nicht dabei. Ja, also da würde ich wirklich sagen, hey, also ich fände es halt zu riskant. Vor allem jetzt, wenn du jetzt von 60.000 Euro redest, kommt ja gleich zu, was hätte anders blenden können. Aber das ist ja jetzt halt auch kein Vermögen, wo man sagt, hey, okay, also wenn du jetzt 5 oder 10.000 Euro, dann ist ja ein Sechstel reingegangen. Klar, das ist immer noch schon mal so ein bisschen gestreut, aber es ist verhältnismäßig viel. Wenn es jetzt 1.000 Euro gewesen wären, hätte ich gesagt, ja gut, okay, so, aber das sind ja meistens schon, gerade wenn es jetzt sogar nachher 10 waren, also auch hier, wenn das 4 Jahre her und du sagst heute schon, okay, waren das jetzt 5 oder 10.000 Euro? Was ja schon,
Richtig, hast recht, hast völlig recht.
das ist ja schon so ein Thema, wo man sagt, krass, ne? Also Geld, was ja irgendwie, ja gut, vielleicht jetzt wieder da ist, wir wissen es halt nicht. Ne? Das ist jetzt schwierig natürlich nachzuvollziehen. Dann hast du noch weiterhin, beziehungsweise könnte man ganz gut sagen, wenn dein Arbeitgeber es damals vertrieben hat, ich weiß nicht, ob du sagen darfst, gab es da gute Provision drauf, wenn die Sachen verkauft worden sind?
Ja, gab es.
Gab es durchaus. Ne? Also es ist halt, das schwingt halt bei sowas auch immer jetzt. Gar nicht falsch verstehen, liebe Zuhörer. Ich verurteile das gar nicht. Wenn man Leistung erbringt, soll man natürlich dafür auch Geld bekommen und Provision, gerade wenn das im Bereich der Versicherung heutzutage ist, ist ja auch so, dass man eine Stornohaftung hat. Das wissen auch viele nicht. Aber immer so ein Punkt, was da halt natürlich mitschwingt. Dann hast du noch eine Anlage und zwar ein Gold- und Silbersparplan, der auch noch
Genau.
aktiv ist, wenn ich es richtig sehe. Stimmt's?
Das ist auch aktiv, ja.
Genau, da gehen aktuell, ich glaube, knapp 80 Euro rein im Monat.
Knapp, ja, genau.
So, und jetzt auch hier wieder die Frage, warum Gold und Silber? Wie bist du an diesen Sparplan gekommen? Warum machst du das genau so?
Also zum einen finde ich Gold und Silber, das Gold gab es schon immer, Silber gab es auch schon immer. Auch da habe ich mich nicht viel mit befasst, aber was ich so mitbekommen habe, ist, dass eine relativ gute Geldanlage, weil man einfach, man darf natürlich nicht sagen, ich brauche heute das Geld, ähnlich wie beim Depot oder bei einer Aktie. Ich habe im Bekanntenkreis jemanden, der unheimlich viel mit Gold und Silber macht, aber der macht das für sich als Hobby. Und ich habe dann hier, nachdem ich aufgehört habe bei meinem Arbeitgeber, habe ich eine befreundete Maklerin gehabt und die hat schon damals gesagt, also dieses Gold und Silber ist gut. Probier es einfach aus. Und ich habe das habe ich, glaube ich, vergessen auch zu sagen, das ist für mich mein Sparplan für die Enkelkinder. Also wenn der Erste dann 18 wird, wird das aufgeteilt durch drei und dann bekommen die das.
Okay, also auch
Ob
da.
das dann wirklich die richtige Anlage dafür war, ich befürchte, wirst du mir sagen, nein.
Ja, also ich glaube, richtig und falsch ist sowieso immer schwer. Also Menschen wollen immer auch die beste Anlage finden. Nachher geht es ja darum, es ist eher so nicht schwarz oder weiß, es ist grau. Ja, oder es ist
Richtig.
in die Richtung. Jetzt klar, wenn es für die Enkelkinder ist, im Worst Case haben die halt Pech gehabt. So. Ich will auch ganz kurz mal bei dem Goldsparplan bleiben. Also jetzt unabhängig davon, also wenn man sich jetzt Gold 2023 anschaut, das ist extrem gut gestiegen. Ich glaube, Silber ist ungefähr plus minus null gleich geblieben. Im letzten Jahr oder jetzt auf diesem Auszug ist es, steht hier minus 4,49%. Jetzt weiß ich aber auch nicht, von wann der Zeitraum genommen ist, ob das eine Gesamtgeschichte gewesen ist. Dieser Goldsparplan. Du bist ja jetzt nicht irgendwie losgegangen und hast im Internet gegoogelt und hast das erste genommen, gesponserte Werbung, sondern wie lief das?
Ich bin über diese Maklerin, nee, stimmt nicht. Ich bin auch über meinen Arbeitgeber.
Auch
Stimmt
über
gar
den
nicht. Ich habe das nur
Arbeitgeber.
bei der Maklerin dann geändert. Nein, das war auch über meinen Arbeitgeber.
Ja.
Auch da haben die den Vertrieb dafür gemacht.
Ja.
Und mich hat damals fasziniert, dass ich mir diese Goldbarren oder Goldstäubchen dann auch nach Hause schicken lassen kann.
Ja, hast du es gemacht?
Nein. Ich überlege aber, ob ich es mache.
Es ist so spannend, ne? Also, wir treffen so häufig Geld oder finanzielle Entscheidungen aus emotionalen Gründen und gar nicht aus rationalen Gründen, weil jetzt hast du gerade schon eine ganz spannende Sache gesagt, nämlich, dass dein Arbeitgeber den Vertrieb dafür gemacht hat. Und ich kenne das halt so, jetzt muss es auf diese Gesellschaft nicht unbedingt zutreffen, meistens ist das so, dass diese Vertriebe über Network Marketing laufen. Network Marketing ist ja das Begriff.
Ja.
Und grundsätzlich halte ich das für bei guten Produkten für eine legitime Vertriebsform. Jetzt ist es aber so, dass diese Strukturen, die da entstehen durch dieses Network Marketing, auch immer bezahlt werden müssen. So, jetzt die Frage da, wo kommt das Geld dann in der Regel her? Wahrscheinlich aus diesen Geschichten. So, und jetzt
Richtig.
unabhängig davon, ob Gold oder Silber eine gute Anlage ist oder nicht, weil ich weiß das, weil ich selber mal auf solche Seminare eingeladen worden bin. Ich bin nie da gewesen. Aber da waren, ich lasse jetzt mal Namen außen vor, also Vornamen, wenn ich dir jetzt sage, dann wird der Podcast ja gleich in der Ecke geschoben, was nicht sein muss. Aber die haben halt da schnell vom schnellen Geld geredet und gesprochen und sowas, ne? Also natürlich über die Sache, hey, Gold ist die beste Anlage. Und ich sehe das heute noch teilweise, dass ich bei mir alte Kontakte drin habe, wo ich weiß, okay, die haben auch mal irgendwelche Sachen vertrieben oder verkauft mit irgendwelchen Anlagen. Ich sag mal, wie heißt das denn noch? Diese ganzen Putzmittel und sowas. Also es läuft ähnlich.
Ja,
Also sind sie Putzmittel
Emulik.
gewesen, dann machen sie Gold, dann machen sie Silber. Genau. Und das läuft dann meistens darüber. Und jetzt wäre mal so meine Frage, selbst wenn du Gold und Silber jetzt sagst, also du bist auch nur also hast du dich aktiv auf die Suche begeben oder ist das quasi zu dir hingekommen?
Das ist zu mir hingekommen,
Bist
ja.
du dir hingekommen, hat sich gut angehört und gesagt, ja, klar, cool, mache ich.
Genau.
Also so wie das immer läuft. Ne? Also auch hier ein ganz, ganz wichtiges Thema. Weil es wäre ja auch eine andere Möglichkeit gewesen. ETF-Sparpläne hast du ja schon mal gehört, ne? Sicherlich.
Was?
ETF-Sparpläne, was ja in aller Munde ist. Es gibt ja auch Gold-ETF-Sparpläne. Sind also reine, also deutsche gibt es nicht, weil das ist in Deutschland verboten. Komme ich sofort zu. Also nicht zugelassen. Aber es gibt auch Gold-ETC, also auch deutsche Pläne, die deutlich kostengünstiger sind, als beispielsweise jetzt das über so einen Vertrieb zu machen. Wo,
Okay,
schon mal
ja,
gehört?
klar. Nee,
Also,
wusste ich jetzt gar nicht.
das halt, also das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, was viele halt nicht wissen. Also ETF-Sparpläne sind ja meistens auf Indizes, also irgendwie auf dem DAX oder auf dem MSCI World oder sowas, bilden irgendwie eine Wirtschaft ab. Und das Ganze gilt halt auch auf den Goldpreis quasi. Ja, also wenn man das so möchte. Ne? Wie gesagt, Gold-ETF an sich, die sind in Deutschland nicht zugelassen. Das ist halt wieder so ein deutsches Thema. Aber es gibt halt so Gold-ETCs, heißt das. Und hier gibt es so ein paar Unterschiede. Ich habe die, also wir werden das hier an der Stelle für die Zuschauer auf YouTube auch mal einblenden. Ganz spannend ist halt, dass bei Gold-ETFs, also da sind die Verkäufe ganz normal abgeltungssteuerpflichtig. Ja, das Sondervermögen, das ist gesichert. Und die Auslieferung ist beim ETF halt logischerweise ist die nicht möglich, aber bei diesem ETC, die es auch in Deutschland gibt, schon. Und da hast du auch Spekulationsthemen, dass du halt da nach einem Jahr auf die Gewinne keine Steuern bezahlen musst. Ja, also ganz, ganz wichtige Geschichte an der Stelle. Man kann sich das natürlich auch an der Stelle bei den ETCs liefern lassen. Aber jetzt mal anyways, ob das jetzt ein Thema ist für jemanden. Aber mal als Vergleich zu diesen ganzen Vertriebsgesellschaften, wo definitiv Kosten entstehen für die Vertriebe, weil sonst würden die den Job nicht machen und auch nicht diese
Richtig, ja.
Schakalaka-Events, wäre das halt eher so eine Geschichte, wo man sagt, hey, man legt sich noch so ein Gold-ETC oder sowas mit ins Depot, weil ein Depot hast du ja auch. Ne? Also jetzt auch hier nicht falsch verstehen, dass man jetzt sagt, hey, alles schlecht, alles blöd oder so, sondern wir schauen mal jetzt, hey, sind ja auch ein paar gute Sachen dabei. Also mit deinem Pferd hast du wahrscheinlich recht gehabt. Ja, damit gestreut. Aber das glaube ich ganz wichtig. Aber du wahrscheinlich auch noch nicht gehört, dass es sowas im Goldbereich gibt, oder?
Nee, habe ich absolut noch nicht gehört.
Wissen ganz viele nicht. Was denkst du jetzt? Also was ist jetzt so dein Gefühl so, wo wir jetzt schon die ersten zwei Sachen so mal durchgegangen sind?
Hört sich total für mich nachvollziehbar an und ich bin jetzt auch neugierig auf dieses ETC. Werde ich mich auf jeden Fall noch mal ein bisschen mit beschäftigen. Finde ich absolut gut. Ja.
Ja, also das steht für Exchange-Traded Commodities. Ich kann nicht so gut Englisch sprechen. Ne? Das muss man, also das ist nicht über ein Sondervermögen und sowas abgesichert. Da gibt es halt so, also wir können jetzt halt jetzt hier in dem Podcast keine komplette Anlageberatung und sowas machen. Das dürfen wir halt einfach
Alles
nicht.
klar.
Das ist halt auch wieder in Deutschland so. Aber nur, dass man mal hört, dass es sowas gibt. Und da gibt es ja auch sehr, sehr gute Seiten, die man sich da anschauen kann, um das dann so ein bisschen zu gehen. Und man ist halt flexibler, ne? Weil diese Goldsparpläne, die sind ganz häufig auch an Mindestzeiträume angelegt. Ich weiß nicht, ob du das bei dir irgendwie, also kannst du das beitragsfreistellen oder du musst es durchsparen, oder?
Gute Frage. Jetzt erwischst du mich auf dem kalten Fuß. Weiß ich nicht.
Ja.
Aber ich gehe einfach mal davon aus.
Dass du es durchsparen musst.
Nee, dass ich auch pausieren kann.
Okay. Sicher wäre ich mir da tatsächlich jetzt nicht.
Okay.
Also.
Weil das ist schon schwierig. Ich meine, wir haben ja vorhin anfangs darüber gesprochen, wie schnell man in einer finanziellen Notlage dann sich befindet. Und wenn jetzt noch irgendwas dazu käme, dann könnte ich mir das auch nicht mehr leisten.
Also,
Dann habe ich ein Problem. Was passiert dann?
ich will jetzt nichts Falsches sagen, weil ich mir da jetzt gerade auch nicht zu 1000% sicher bin, aber du solltest dir dabei sicher sein. Also auch
Okay.
ganz, ganz wichtig, auch für zukünftige Sachen, wenn ihr Sachen macht, fragt immer dabei, ob man die Sachen, also ob man die Sachen beitragsfrei stellen kann. Im Notfall, ob das geht. Kennst du
Stimmt.
noch die, kennst du aus dem Versicherungsbereich noch diese Stornohaftungszeit?
Kenne ich.
Es gibt ja diese, also ich wiederhole es mal kurz für die Leute, die das nicht kennen. Versicherungsprodukte haben eine Stornohaftung, gerade so Lebensrentenversicherung und so von 5 Jahren, 60 Monate. Und es gibt da draußen wirklich Menschen, Berater, die den Kunden sagen, in den ersten 5 Jahren kannst du das nicht beitragsfrei stellen.
Ja, die vielen schwarzen Schafe sind unterwegs,
Genau,
klar.
also ganz, ganz wichtig jetzt für euch, lasst euch von sowas nicht ins Bockshorn jagen, weil es ist halt so, dass wenn ihr nach 30 Monaten, also nach der Hälfte der Zeit, das beitragsfrei stellt, dann müssen die Berater die Hälfte der Provision zurückbezahlen. Das wollen die natürlich in der Regel nicht und sagen euch dann, hey, das könnt ihr nicht beitragsfrei stellen. Das finde ich echt eine Nummer, oder?
Das ist absolut, ja, absolut korrekt.
Sollte
Und
man
da sollte man wirklich aufpassen, ja.
extrem aufpassen und das auf jeden Fall da mal abklären, ne? Weil das sind ja schon wichtige Sachen. Und wie gesagt, ich bin jetzt mal wieder zurück bei den ETF oder bei den ETC-Sparplänen Gold. Also, wenn du Gold-ETF kaufen wollen würdest, müsste das halt ein Ausländischer sein. Aber das ist ja grundsätzlich auch nicht so weiter dramatisch. Aber du bist halt relativ flexibel, ne? Also, weil dann hast du wirklich die volle Kontrolle und kannst halt das beitragsfrei stellen, kannst das Geld rausnehmen, wann du möchtest, wie du möchtest, ne? Und das ist bei diesen Sparplänen meistens ein bisschen schwieriger. So meine Erfahrung. Okay, dann. Als nächstes, bevor wir gleich abschließend mal aufs Depot gleich noch drauf gehen, haben wir eine Indexpolice. Indexpolice ist quasi eine dritte Schicht der Altersvorsorge. Also die ist jetzt wahrscheinlich auch, das war glaube ich auch eine Einmallage von 10.000 Euro, wenn ich das richtig gesehen
Genau,
habe.
richtig.
Und dann sind nochmal 10.000 Euro ins Depot gegangen, richtig?
Richtig.
Was war der
Also es
Grund?
waren damals mal ein bisschen mehr,
Ja.
aber durch meine finanziellen Geschichten musste ich da immer mal was abschöpfen, ja.
Okay. Und also greifst jetzt auch schon auf Rücklagen zu. Okay. Und was war der Grund, dass man jetzt eine Indexpolice gemacht hat? Weißt du es noch? Indexpolice und
Also
Depot, nicht alles
genau.
ins Depot?
Also für mich war ganz wichtig, dass zum einen, wenn ich mal sterbe, dass die Kinder keine Beerdigungskosten haben, beziehungsweise ich möchte ja eh keine große Beerdigung, ich möchte ja Waldfrieden, aber egal, trotzdem ist das ja immer mit Kosten verbunden, der Tod ist nicht umsonst. Und dann war für mich wichtig, ja, einfach nochmal ein Stückchen weit eine kleine Rente mir anzusparen oder ja, dass da noch ein bisschen was kommt. Ist ja, Pillepalle sind, glaube ich, 30 Euro oder was im Monat oder 100 Euro, ich weiß jetzt gar nicht mehr. Ja, das war so mein Gedanke, dass da einfach diese 10.000, wenn mir heute was passiert, dass die 10.000 oder beziehungsweise die 9.000, die ja fest sind, ausgezahlt werden.
Genau richtig. Also ich finde das sehr gut, dass du noch das noch alles genau halt parat hast, ne? Weil es sind 90% Garantie drin. Also für Leute, die es gerade nicht kennen, es gibt drei verschiedene Schichten der Altersvorsorge, drei Säulen der Altersvorsorge in Deutschland. Erste Schicht ist quasi, oder erste Säule ist Basis und die gesetzliche Rentenversicherung. Kommen wir gleich bei dir auch noch drauf zu sprechen, Thema Rentenbescheid oder Renteninformation, wo ja die Erwerbsminderungsrente auch ausgewiesen wird. Dann haben wir in der zweiten Schicht betriebliche Altersvorsorge das Thema Riester-Rente und die dritte, das ist jetzt halt so eine flexible private Vorsorge, wie diese Indexpolice beispielsweise. Und die gibt es halt mit Garantien. Ne? Also kenne ich auch aus der Praxis so tatsächlich. Wollte jetzt einfach nur mal wissen, ob das auch genau der Grund bei euch gewesen ist oder bei dir gewesen ist, warum ihr euch für diese Anlageform entschieden habt. Okay, dann Depot. Und das finde ich halt total spannend. Also du hast ein Investmentdepot. Ich kenne tatsächlich auch die Bank, bei der das läuft, weil ich da auch ganz, ganz viele Personen kenne, die da ein Depot haben. Und ich selber habe da auch ein Depot. Jetzt muss ich mal gerade schauen. So, und
das ist mir am meisten Bauchweh beschert.
Das Depot beschert ja am meisten Bauchweh. Ja. Das ist spannend. Warum?
Weil es jetzt schon seit ein paar Jahren, will ich Ihnen nicht sagen, aber seit einiger Zeit fahre ich eigentlich nur noch, ist fast immer nur noch im Minus.
Okay. Was war damals? Also, ich kann jetzt nicht auf jeden einzelnen Fonds eingehen, weil es sind hier viele verschiedene drin. Ne? Also, ich weiß gar nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, also es sind über 20 Fonds, glaube ich. Ja. Müsste man jetzt in jede einzelne Bewertung reingehen. Was war damals der Anlagehorizont für das Depot, als ihr es gemacht habt? Wahrscheinlich ähnlich wie die Indexpolice, oder?
Was war das?
Wahrscheinlich ähnlich lange wie die Indexpolice, die du hast mit den 10.000 Euro.
Richtig.
Also mindestens 14 Jahre oder 12 Jahre oder was auch immer. Also eine Indexpolice macht man, wenn man mindestens 12 Jahre anlegen kann. Sonst macht lieber ein Depot, weil das rechnet sich aufgrund der Kosten definitiv sonst nicht. Und an dieser Stelle ist halt das Thema, und jetzt sind wir wieder genau bei dieser emotionalen Geschichte, ja. Ins Depot kannst du jeden Tag reingucken. Und ohne jetzt genaue Zahlen zu haben. Aber wenn du hättest jeden Tag in eine Wechselkofferanlage reingucken oder den Goldsparplan transparent nachvollziehen kannst, dann würdest du, glaube ich, wahrscheinlich sagen, das Depot ist noch das, wo du das beste Bauchgefühl hattest.
Ja, wahrscheinlich, das stimmt.
Ja.
Also das ist ja das, was ich an deiner Art zu arbeiten mag. Du bringst die Leute dahin, denk mal selber drüber nach. Und nicht, ich hau dir jetzt was vor und mach das jetzt. Also du hast jetzt mich 2-3 Mal erwischt, aber jetzt im positiven Sinne, wo ich einfach sage, ja, ich muss mich da einfach mal drum kümmern.
Ja, also macht ja Sinn, ne? Weil also, ich weiß nicht, vielleicht ist es ja auch so, oft von den Leuten auch nachher gewollt, dass man gar nicht genau weiß, ob das jetzt gut oder schlecht läuft. Weil wenn ich sehe, dass es schlecht läuft, ist das Gefühl ja schlechter, als wenn ich es nicht weiß.
Richtig, natürlich.
Aber ich kann dir jetzt mal so von außen, also wenn ich das jetzt bewerten würde, wenn ich mich jetzt für eine Anlageform entscheiden würde, von den Sachen, die du hier gemacht hast, würde ich das Depot nehmen.
Okay.
Definitiv.
Interessant.
Ja, also ohne jetzt, also da sind Fonds bei, die sagen mir auch was. Ich glaube sogar den einen oder anderen habe ich selber auch bei mir im Depot drin liegen. Nichtsdestotrotz, sicherlich, also auch da, besser geht immer. Du kannst immer alles verbessern, gerade rückblickend. Das ist auch immer so ein Thema, ne? Wenn du rückblickend schaust, ja, natürlich wäre das besser gewesen, aber grundsätzlich hätte ich damit das allerbeste Gefühl, weil da kannst du halt auch einfach was verändern. Du kannst einfach erst eine Position nehmen, wenn du sagst, hey, okay, ich gucke mal den Fonds an. Ne? Aber auch da, was ganz, ganz wichtig ist, weil da müsste man jetzt wahrscheinlich mit dem Menschen sprechen, der das damals vermittelt hat, der Anlagehorizont ist ja viel länger. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, wann ihr das, also die Indexpolice ist 2021 gemacht worden und das Depot wahrscheinlich auch, oder?
Nee, das Depot war, das ging mal mit der Augsburger Bank los.
Ja, okay.
Und dann war es ja eBays und dann war es, was weiß ich. Das habe ich mit Sicherheit schon 4, 5, 6, 7 Jahre.
4, 5, 6, 7 Jahre. Also man müsste jetzt mal da reingehen. Ich meine, dafür wird es definitiv ja auch ein Beratungsprotokoll geben, ja. Was du damals auch bekommen hast, musst du bekommen haben. So, und da müsst du nochmal reingehen und gucken, was war denn da für ein Anlagehorizont, ja. Also normalerweise, ich kenne das halt immer so, wenn wir die Beratung gemacht haben, dass man halt wirklich sieht, okay, was habe ich für Möglichkeiten nach dem Anlagehorizont. Das ist auch wie immer wichtig, dass man dann nach dem Anlagehorizont Fazit zieht und nicht unbedingt mittendrin, weil musst du dir vorstellen, wenn du jetzt ein Rezept kochst, also ich kann nicht so gut kochen, außer mit Rezept, das klappt ganz gut, aber wenn auf dem Rezept steht 60 Minuten backen und ich nehme nach 30 Minuten backen den Kuchen aus dem Ofen, isst den dann und sagt, hey, der schmeckt aber nicht, dann kann ich ja nicht dem Hersteller sagen, sein Kuchen schmeckt nicht, weil ich mich nicht ans Rezept gehalten habe.
Sehr gutes Beispiel, ja, stimmt.
Und das ist halt, also bei der Wertung, auch wenn du sagst, hey, schlechtes Gefühl jetzt bei dem Depot, weil das hat Minus gemacht, das ist halt auch immer ärgerlich, weil die meisten Apps und so, die zeigen die Entwicklung zum Vortag an. Das heißt, wenn du jetzt 30 Mal in Folge reinguckst, jeden Tag einmal, und da steht 15 Mal Plus und 15 Mal Minus drin, hast du trotzdem das Gefühl, dass es Minus gemacht hat, weil negative Sachen sich ja 7 Mal stärker auf uns auswirken als positive.
Alter. Stimmt.
Das heißt,
Leider.
du müsstest irgendwie 25 Tage oder so müsstest du Plus haben und 5 Tage Minus und dann wärst du wahrscheinlich so in der Waage, obwohl es deutlich ein Plus wäre. Ja, es ist total
Stimmt.
verrückt, ne? Also es ist wirklich so
Ja, das stimmt.
diese Psychologie und das ist jetzt ganz wichtig, wenn man da ein Fazit ziehen möchte. Ne? Also für alle, schaut immer auf die Anlagehorizonte. Ne? Also wenn man sagt, hey, irgendwie ändern, weil macht Minus oder so, das ist nämlich genau so ein Punkt, wo viele Leute einen Fehler machen. Die sparen dann 3, 4 Jahre. Ich habe das auch erlebt, ne? Also über 11 Jahre Finanzberatung. Die haben dann 3, 4 Jahre das gespart und hat das nicht die Rendite gemacht. Aber man hat gesagt, hey, pass mal auf, du musst das jetzt 8 Jahre oder 10 Jahre liegen lassen. Das haben wir damals gesagt. Nee, das macht ja jetzt schon Minus. So, und die Leute, einige haben dann Vertrauen, die haben, lassen es dann drin und nach 8, 9, 10 Jahren ist es dann auch wirklich so. Und einige halt nicht. Und die wechseln dann aber immer alle 3, 4 Jahre und die machen halt das schlechteste Geschäft ihres Lebens immer wieder. Ja.
Das sind dann die, die dann darüber schimpfen, ne?
Die sind die, die
Ja.
darüber schimpfen, ja. Also ich finde es aber auch bemerkenswert, das jetzt auch mal hier zu sagen, 1160 Euro netto und trotzdem noch 80 Euro sparen für die Enkelkinder. Das zeugt, also ist gut, mega. Also, dass das noch geht,
Ja,
bemerkenswert.
also ich sage, ja. Ich sag, die 50 Euro hatte ich angefangen für die zwei ersten Enkel.
Ja.
Ja, und jetzt kam das dritte Enkel und dann habe ich gesagt, okay, die 25 Euro kommt es jetzt auch nicht mehr an.
Ja, aber es, also Kinder eben sagen, dass es keine Enkel mehr geben soll. Oder man fährt die Sparpläne halt runter. Ne? Also ich meine, nachher musst du ja, also das ist auch eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich sehe das häufig, dass sich Menschen verrenken für andere Menschen, also für Kinder etc. und Enkelkinder und sowas. Oder auch Eltern, die ihren Kindern sehr, sehr viele Sachen kaufen, weil macht man natürlich, also ich gebe für meinen Neffen tendenziell auch wahrscheinlich zu viel Geld aus. Wenn meine Schwester das hier hört, sagt die wahrscheinlich nein. Aber du musst ja selber in einer vernünftigen Lage sein, um anderen überhaupt vernünftig helfen zu können. Ja, und auch bei den fin
Das
beim,
stimmt.
beim Thema Finanzen darf man auch mal egoistisch sein. Ja, also erst zu sagen, hey, ich muss leben und es ist ja dein Leben. Und wenn du jetzt sagst, hey, mein großer Traum ist es, nochmal nach Mallorca zu fliegen, jetzt als Beispiel nach Mallorca oder wo auch immer oder keine Ahnung, eine Weltreise oder was weiß ich, und du würdest jetzt sagen, hey, ich mache das jetzt, dann fände ich persönlich, das ist nicht schlimm, wenn du sagst, hey, ich mache jetzt gerade keinen Sparplan mehr für die Enkelkinder. Deine Kinder würden mich jetzt wahrscheinlich gerade eine Backpfeife geben, aber ich glaube, nachher, man sieht, so wirklich sie auf sich
So
selbst hört,
ungefähr.
ist das irgendwie nachvollziehbar, oder?
Ja, es ist ja im Endeffekt genau das, was ich anfangs gesagt habe als Alleinerziehende. Wenn man sich die Kraft nicht holt, dann es nutzt den Kindern nichts, wenn ich 24 Stunden, 24/7 für die Kinder da bin, aber habe gar keine Kraft mehr. Und so ist es mit der finanziellen Geschichte ganz genauso. Also wenn ich mir die 80 Euro nicht mehr leisten kann oder ja, wenn ich es mir wirklich aus den Rippen schneiden muss, dann haben die Enkel im Endeffekt, dann ist dieses Geld schon, ich glaube da immer so ein bisschen an diese, an die Energetik, dass dieses Geld schon negativ behaftet ist. Ja, und von daher haben die auch nichts davon. Da gebe ich dir völlig recht.
Ja,
Ja.
das ist definitiv ein ganz wichtiger Punkt. Okay, abschließend, Frauke, eine ganz wichtige Sache haben wir noch, und zwar deine Renteninformation. Ja, also die ist ja sehr lang, da sind viele Sachen bei, Kindererziehungszeiten und einzelne Punkte und sowas. Du hast jetzt eine Rente wegen Vollerwerbsminderung, die ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen gestiegen, weil das, glaube ich, ein Auszug aus 2022. Logischerweise, wenn die Rentenpunkte steigen, kriegt man auch ein bisschen mehr Erwerbsminderungsrente, aber das ist so marginal, dass sich das wahrscheinlich nicht wirklich bemerkbar macht. Was ich jetzt noch für alle, glaube ich, wichtig finde, weil ich habe letztens mit jemandem auch erwerbsgemindert gesprochen und der sagt, ja, ich kriege ja verhältnismäßig viel und damit komme ich auf jeden Fall bis zur Rente klar. Das ist aber jetzt der nächste Punkt. Die Rente, die ausgewiesen wird, ab 1.9.2035, ist dir das bewusst?
Dass die weniger ist,
Mhm.
das ist mir bewusst.
Okay.
Meine Erwerbsminderungsrente ist höher
Ja.
als meine Rente, meine Altersregelrente, so nennt sich das ja.
Ja. Und jetzt, also auch da, das muss ja mal, also das müssen wir wirklich draußen Leute hören auch, ne, dass es heute ja schon die Menschen betrifft. Jetzt hast du nicht wenig Geld verdient, klar, Teilzeit gearbeitet. Aber auch mit 1,7, was wir gerade hatten, netto, bist du jetzt wahrscheinlich gar nicht so viel unter dem Durchschnittsverdienst eigentlich gelegen haben. Aber jetzt wird dir eine Rente ausgewiesen von 824,31 Euro.
Ein Oberwitz. Ja.
Also, gut, dass du da jetzt gerade noch drüber lachen kannst an der Stelle. Also, in Anführungsstrichen, so, ne?
Ja.
Also, so, das ist, also, ich finde das
Geilen
heftig in
Humor.
Deutschland, ne?
Ja.
Also, ich meine,
Ja, jetzt überlegen wir, von den 824 geht ja dann noch die Krankenversicherung,
Ja.
geht noch runter. Irgendwas geht noch runter? Irgendwas geht auch noch runter.
Normalerweise müsstest du versteuern, aber bei der Rente nicht. Ne? Also
Nee.
an der Stelle, das ist jetzt ein alter Auszug und jetzt auch nicht, um dir so ein schlechtes Gefühl oder sowas hier zum Abschied oder sowas gleich zu geben. Ich habe das mal nachgerechnet. Also du hast 26 Entgeltpunkte, also auch für die Leute nachvollziehbar, dass das hier mal thematisiert wird. Es gibt einen Standardrentner in Deutschland. Dieser Standardrentner wird davon ausgegangen, dass der 45 Jahre lang Vollzeit arbeitet und das Durchschnittseinkommen verdient. Das liegt übrigens dieses Jahr bei über 45.000 Euro, glaube ich. Ja, also
Brutto oder Netto?
brutto, brutto, brutto. Aber wir sind bei 3,8 mittlerweile, brutto. Können wir die Leute drunter
Wahnsinn.
kommentieren, wie viel brutto die haben? Ja, und jetzt hast du durch Kindererziehungszeiten und sowas 26 Punkte ungefähr. 26. Das wird ja mal auf 4 Nachkomma stellen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Irgendwas stand hier gerade von 26 Komma. Ich finde es gerade nicht so schnell. Wenn du jetzt 26, von 26 ausgehst, mal 37,90 €, das sind aktuell die Punkte, sind wir jetzt bei 985 Euro Rente. Ne? Also schon mal ein bisschen mehr geworden. Ja, also durch die Rentensteigerung. Ne? So, also wenn man das jetzt heute durchrechnet, das ist aber auch mal ganz wichtig. Das könntest du vielleicht auch noch mal machen. Diese Kindererziehungszeiten und so. Ne? Das wirklich mal nachprüfen. Also immer wichtig, alle Renteninformationen für alle, die zuhören, aufzuheben und auch diese beitragspflichtigen Zeiten mal nachzuprüfen. Weil man sagt immer so, ja, es geht ja vielleicht nur ein Punkt verloren oder zwei, ist ja nicht so wichtig. Naja, zwei Punkte sind auch 80 Euro im Monat.
Richtig, ganz
Ja,
genau.
und gerade deswegen haben wir auch ganz häufig dieses Video gemacht mit dem Kindererziehungsantrag. Ne? Also, dass man diesen V0800, dass man diese Punkte bekommt. Damals gab es ja blöderweise noch weniger Punkte für die Kinder. Das ist ja heute ein bisschen mehr geworden. Aber das ist ein ganz, ganz krasses Thema. Ne? Also man hat die Erwerbsminderungsrente, wogegen man sich übrigens, das war damals zu den Zeiten wahrscheinlich bei dir noch nicht so präsent. Ne? Also alle, die es jetzt hören und die sagen, hey, kann ja doch auch im Büro passieren, sichert euch im Falle von einer Arbeitskraftversicherung, Stichwort BU, auch im Büro für sowas ab.
Auf alle Fälle.
Ich werde mal schauen, ich glaube, ich kann unten einen Link drunter packen, wo ich dazu auch eintragen könnte an der Stelle, also für die es jetzt gerade spannend ist, aber es ist einfach total immens wichtig, ne? Und auch Altersvorsorge. Also ich habe ehrlich gedacht, dass dieser Gold- und Silbersparplan von dir, dass das für deine Altersvorsorge nochmal ist zusätzlich.
Nee. Wäre schön, ja, aber ja, vielleicht switche ich ja jetzt noch mal ein bisschen um. Mal schauen.
Ja, also schau dir das auf jeden Fall nochmal genau an, weil klar, jetzt, also deine Enkelkinder, die werden sich mega freuen zum 18. Geburtstag, whatever. Aber wenn du in
Ja.
11 Jahren sagst, hey, okay, jetzt muss ich komplett knapsen, macht die das wahrscheinlich auch nicht happy.
Richtig, ja. Nein,
Ja.
hast ja völlig recht.
Und ich meine, klar, rückblickend zu schauen, ist das immer schön, dass man sagt, hätte ich anders, wie auch immer, können immer nur heute schauen, was kann man heute ändern? Und ich glaube, das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt auch, um dir da den Mehrwert rauszugeben, ich würde halt mir wirklich mal also die Wechselkofferanlage ist ja jetzt bald vorbei, da geht ja auch kein Geld mehr rein. Aber da mal mit dem Gold und Silber mal schauen. Und notfalls kannst du halt auch im Depot, also du kannst auch bei dem Depot, also das Depot, was du aktuell hast zum Beispiel, kannst du ja dieser ETCs von Gold und sowas auch reinpacken. Und das kannst du auch dann irgendwann sagen, hey, okay, ich zahle es den Kindern aus oder den Enkelkindern aus. Ne? Das würde gehen.
Ja, das stimmt, genau.
Okay, so jetzt ist fast schon eine Stunde um, unglaublich.
Wahnsinn.
Was sind gerade so deine Gedanken? Hast du abschließende Fragen? Hast du irgendwie ein Thema? Was konntest du jetzt heute mitnehmen? Ich hoffe, du hast ja gerade schon einmal gesagt, dass du was mitnehmen konntest. Das freut mich auf jeden Fall schon mal.
Also ich nehme sehr viel mit, einfach zum einen wieder, was ich schon gesagt habe, die Verantwortung einfach mal wieder selber in die Hand zu nehmen, mich wirklich damit mal zu befassen und den Tipp, den du gegeben hast, einfach mal schauen, kann man nicht das eine oder andere vielleicht stilllegen oder macht das Sinn oder kann man vielleicht switchen. Das habe ich mitgenommen. Was habe ich noch mitgenommen? Einfach auch mal Geduld haben, jetzt gerade bei dem Depot. Ne, da hattest du ja was von, sagen wir mal, Maximum 14 Jahre.
Kommt drauf an,
Was,
das kommt immer aufs Ziel an. Ne? Also 12 Jahre bei einer
richtig.
flexiblen
Oder
Privatvorsorge in
12,
dem Fall, ja.
genau, 12 bis 14 Jahre. Und dass man da einfach diese Geduld hat. Und dass du selber auch da den ein oder anderen, na, sag mal, das ein oder
Investmentfonds.
andere, bitte?
Investmentfonds oder was meinst du?
Genau, den Investmentfonds auch hast, wo ich dann sage, okay, der Florian, der hat Ahnung. Wenn der da was hat, kann es nicht ganz so verkehrt sein.
Ja, also ich glaube, es ist erstmal total wichtig und das ist, glaube ich, so dieser Grundsatz, finanzielle Entscheidung immer, wirklich immer rational zu treffen und nicht emotional zu treffen. Wir machen halt den Fehler, dass wir es immer emotional machen, weil Geld ein emotionales Thema ist. Aber ich glaube, wenn man sich da abholt und da schon mal was einbaut, machst du, glaube ich, an der Stelle, zumindest jetzt in der Situation, wo du bist, aus meinen Augen auch schon vieles richtig. Ja, weil ich habe ganz viele Nachrichten bekommen schon von Menschen, die Mitte 50, Ende 50 sind, Anfang 60 und sagen, hey, ich habe bald nur noch die und die Rente. Ja, und das werden jetzt wahrscheinlich auch einige machen, da mal drauf schauen. Und dann sagen die, ja, was kann ich jetzt noch machen? Und die harte Wahrheit ist halt leider, in meinen Augen, heute schon versuchen, von so wenig Geld wie möglich zu leben, sofern das halt irgendwie geht, wenn man nicht mehr arbeiten gehen kann, zusätzlicher 520-Euro-Job, whatever. Es gibt heute mittlerweile viele spannende Themen, spannende Möglichkeiten, die auch von zu Hause ausgehen, auch seriöse Sachen. Und dann halt zu sagen, okay, weil wenn du jetzt vorstellst, okay, du hast 300 Euro weniger später, du lernst jetzt aber schon von 300 Euro weniger zu leben und diese 300 Euro kannst du zusätzlich nochmal ein bisschen mehr sparen, dann hast du halt zumindest so ein bisschen so eine Gleichverteilung, weil uns Menschen fällt das ja auch schwerer, auf Sachen zu verzichten, die wir schon gehabt haben, als auf Sachen zu verzichten, die wir gar nicht kennen.
Genau.
Und deswegen, also an der Stelle machst du echt vieles richtig. Also klar, viel Spielraum hat man nachher nicht. Na, aber vieles richtig aus dieser Situation. Und ja, danke erstmal auf jeden Fall da, Frauke, für deine Offenheit, dass wir das hier auch im Podcast den Leuten mal zeigen durften.
Ja, sehr gerne.
Wenn du keine Frage mehr hast, wären wir erstmal durch für heute.
Ja. Passt. Ich möchte mich aber auch bei dir nochmal bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, auch einfach mal durchzugucken. Und ich denke, dass ich kein Einzelfall bin. Ich habe ja alleine in meinem Umfeld schon zwei Frauen, denen das genauso geht, die also auch am Existenzminimum leben. Und deswegen finde ich das toll, dass du jetzt nicht, weil ich es bin, sondern einfach so einen Fall mit aufnimmst. Ich denke, es gibt noch ganz viele Menschen draußen, die genau das gleiche Problem haben.
Ja.
Und für die anderen das kleine abschreckende Beispiel.
Ja, auch wenn es nicht immer das Paradebeispiel, also nicht immer das Schönste ist, aber super, dass du das an der Stelle so raushaust, so raus zeigst auch, ne? Und ich glaube, alle Leute, die dazu Fragen haben, in den ähnlichen Situationen sind, wenn das Video auch auf YouTube hochladen, kommentiert gerne mal. Ich glaube, auf dem Podcast kommentieren geht bisher nur bei Spotify. Frauke, riesengroßes Dankeschön. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und alle anderen bis zum nächsten Mal im Finanzinsider.
Danke dir auch.